Wissen schafft Begeisterung. Internationale Akademie Traunkirchen. Guten Tag und herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Im Sinne unseres Mottos Wissen schafft Begeisterung freuen wir uns, Ihnen den Vortrag von Dozentin Andrea Fischer vom 26. Juni 2026 mit dem Titel Gebirgsforschung und Gletscherkunde in Zeiten des Klimawandels präsentieren zu können. Andrea Fischer ist Geophysikerin und Glaziologin sowie Vizedirektorin des Instituts für interdisziplinäre Gebirgsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften an der Universität Innsbruck. Ihre Arbeitsgebiete sind Glaziologie, Klimatologie und Gebirgsforschung, hauptsächlich im Alpenraum, aber auch in Asien, Afrika und Südamerika. Wir wünschen Ihnen eine spannende und aufschlussreiche Nachhörmöglichkeit.
Ich bedanke mich herzlichst für die Einladung an diesen wunderbaren Platz, der sicherlich zu einem der schönsten Österreichs zählt. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie gekommen sind, trotz dieser sehr hohen Temperaturen. Und ich habe Ihnen einige sehr kühle Bilder mitgebracht, auch weil es sich hier um einen ganz besonderen Ort handelt für die österreichische Gletscherforschung. In der Nähe befindet sich der Dachsteingletscher, der ja zu den am längsten gemessenen Gletschern in Österreich zählt und der besonders reich ist an Bilddokumenten. Ich werde heute sprechen zu Gebirgsforschung und Gletscherkunde in Zeiten des Klimawandels. Beides hängt ja unmittelbar zusammen. Gebirge und Gletscher hängen unmittelbar auch mit dem Menschen zusammen. Der Mensch lebt mit den Gletschern und in den Gebirgen. Und Gebirge sind auch besondere Orte, weil sie über sehr viele verschiedene Nischen verfügen, in denen man sich immer etwas aussuchen kann, das gerade passt. Und gerade in Zeiten des Klimawandels ist das eine Eigenschaft des Gebirges, dass es sehr günstig macht, auch zu bewohnen. Gebirge sind Hotspots der Biodiversität. Hier finden wir eine besondere Artenvielfalt vor, von denen aus auch das Umland mit Spezies besiedelt werden kann, für die die Bedingungen gerade günstig sind. Das Karls-Eisfeld am Hohen Dachstein, heute Hallstätter Gletscher genannt, zu dem ja ein Reitweg führte, der für die Kaiserin angelegt wurde, um diesen Gletscher zu besichtigen, stellte sich um 1886 wesentlich größer dar als heute. Wir haben eine imposante Gletscherzunge dort, einen See, der heute noch dort liegt. Allerdings von diesem Standort aus sehen wir den Gletscher heute kaum mehr. Friedrich Simone hat sein Leben der Erforschung des Dachsteingletschers gewidmet, wurde von damaligen Zeitgenossen belächelt. Sein Leben lang auf einem Ort zu sitzen, hatte aber die erste Professur für physische Geographie in Graz bekommen, weil er eine allgemein verständliche Darstellung der Funktionsweisen des Gletschers erfunden hat und die bildliche Dokumentation in die wissenschaftliche Diskussion einfließen ließ. Davor lesen sich die Berichte der Akademie der Wissenschaften über wissenschaftliche Diskussionen sehr ausführlich, aber mit dem Zeigen von Bildern ist es ihm gelungen, die Diskussionen oft auf den Punkt zu bringen. Und das ist auch etwas, was die heutigen Medien sehr gut leisten können, eine bildliche Diskussion. Heute ist von etwa diesem Standort aus nur mehr ein sehr kleiner Teil des ehemals großen Eisfeldes übrig. Die Gletscherzunge, die wir hier noch in der Mitte des Bildes sehen, gehört fast der Vergangenheit an, wird im heurigen Jahr wahrscheinlich abreißen. Und derzeit geht der Gletscherrückgang, auch wenn er im Endeffekt schon seit 1850 stattfindet, seit dem Hochstand der kleinen Eiszeit, haben die Gletscher in den letzten Jahren besonders viel Masse und Schnellmasse verloren und die Flächenrückgänge sind mit dem freien Auge gut zu beobachten. Diese bildlichen Dokumentationen in den Alpen mit Rekonstruktion der Volumensänderungen sind weltweit einzigartig. Und das ist auch der Grund, warum die Gletscherforscher nach wie vor in diesen Gebirgen forschen, obwohl die großen Eismassen, die in Grönland, die in der Antarktis liegen, es sind, die hauptsächlich zum Anstieg des Meeresspiegels beitragen. Die Alpengletscher sind nach wie vor die Lehrbuchgletscher. Hier dieses berühmte Bild der Gletscherphänomene von Friedrich Simoni, wo er dargestellt hat, wie eine typische Physiognomie eines Gletschers aussieht. Ein erfundenes Gemälde, an dem man sehen kann, wie sehen Moränen aus, Steine, die am Gletscher mittransportiert werden, wie formt der Gletscher die Landschaft. Und diese Forschungen Simonis haben dazu geführt, dass überhaupt erst entdeckt wurde, dass sich das Klima ändert. Man hat bis etwa 1900 geglaubt, dass das Klima eine unveränderliche Eigenschaft eines Ortes ist, das sich aus der Position auf der Erdkugel ergibt. Und obwohl schon seit ungefähr 50 Jahren zu dieser Zeit bekannt war, dass die Zusammensetzung der Erdatmosphäre einen Einfluss hat auf die Lufttemperatur, hat sich dieses Bild in den Geowissenschaften damals noch nicht durchgesetzt gehabt. Und erst der Nachweis, dass der Gletscher Felsen transportiert, die als erratische Blöcke nach dem Abschmelzen der Gletscher in der Landschaft liegen, dass die Gletscher Seen formen, wie etwa den Traunsee, den Gardasee und den Chiemsee, hat ermöglicht nachzuweisen, dass in den Eiszeiten die Gletscher sehr viel größer waren und auch dieses Tal, in dem wir uns heute befinden, sehr hoch mit Eis verfüllt war. Und dadurch hat man erkannt, es muss einmal kältere Zeiten gegeben haben und damit war klar, es kann auch wärmer werden. Also in dieser Phase befinden wir uns heute, wo der anthropogene Klimawandel dazu führt, dass die Lufttemperaturen weiter ansteigen aufgrund der Verbrennung der fossilen Brennstoffe und dem Anstieg des CO2 in der Erdatmosphäre. Die Gletscher blieben die Ikonen des Klimawandels, wie hier dieses Titelbild des Klimaberichts IPCC aus dem Jahr 2013 zeigt, weil die Gletscher eindeutig zeigen, dass sich das Klima ändert und die Gletscherausdehnung ändert. Wie stark der heute menschgemachte Klimawandel ist, kann man sehr schön sehen an diesen Zeitreihen von Bildern verschiedenster Gletscher. 2003 war das erste Jahr, manche werden sich erinnern, der erste wirkliche Hitzesommer mit sehr langen, lang andauernden Hitzewellen während des gesamten Sommers. Und das erste Mal sind in Österreich die Gletscher bis oben hin ausgeapert. Die Gletscher waren damals noch in einem sehr guten Zustand. Wir sehen eine aufgewölbte Zunge, einen niedrigen Ansatz dieser Mittelmoräne, also dieses Schutthaufens am Eis, und wir sehen noch Schnee und Eis in den Flanken. Im Jahr 2023 sehen wir eine eingefallene Eisfläche, eine dunkle Eisfläche, die stark von Schutt bedeckt ist. Wenn Sie unten auf diesen Bach sehen, ist der sehr tief eingeschnitten und das zeigt uns einen Teil des Problems. Das Problem ist nicht so sehr, dass die Gletscher zurückgehen, die Wasserspende etwas sinkt, sondern dass zum Beispiel in diesen Teilbereichen auch durch die ansteigenden Niederschläge, Extremwetterereignisse, die Sedimenttransporte stark zunehmen und dadurch sehr viel Material in die Flüsse kommt, das natürlich nicht am Ende des Gletschers und am Ende des Tales liegen bleibt, sondern bis ins Schwarze Meer geht. 2025, ein Bild in Grau, die Gletscherzunge ist fast vollständig zerfallen. Heuer wird die Gletscherzunge voraussichtlich Geschichte sein und dieser Gletscher hat noch etwa eine Lebenszeit von 10 bis 15 Jahren, bis er vollständig verschwunden sein wird. Wir sehen hier in diesen obersten Teilbereichen, wir finden hier keinen Firn mehr, keine Flächen, in denen sich Eis neu bilden kann. Über die gesamte Gletscherfläche gibt es Massenverlust. Die Dicke beträgt in den oberen Teilbereichen nur etwa 10 bis 15 Meter, 2,5 Meter Schmelzen pro Jahr. Das heißt, dass in der Mitte eine Eislinse übrig bleibt, aber es keine Chance mehr für diesen Gletscher gibt, sich irgendwie zu stabilisieren oder gar wieder zu wachsen, sollten die Bedingungen besser sein. So wie diesen Gletschern geht es den meisten Gletschern in den Ostalpen. Ihre Tage sind gezählt. Wir erwarten bis 2050 mittlerweile einen Rückgang auf eine Fläche von etwa 10% der gesamten Gletscherfläche, die wir heute noch haben, und einen Verlust von etwa ein Drittel aller Gletscher in den nächsten 5 Jahren. Dass dieser Rückgang besonders in den hochgelegenen Teilen sehr rasch geht, wo man annehmen würde, dass das Eis noch längere Lebensdauer hat, erklärt sich, dass das Eis oben eben nur wenige Meter dick ist. Dick sind Gletscher nur an Stellen, wo Eisbewegung stattfindet an den Gletscherzungen. Wenn wir hier das Jahr 2022 ansehen, auf 2023 haben wir im Vordergrund einen massiven Verlust an diesem Eisfeld. Sie sehen, es gibt neue Seen. Es gibt sehr viel Lockermaterial, das zur Murenbildung führen kann. Das Gestein ist der Sonne ausgesetzt, wird labil. Im Hintergrund sehen Sie an der hinteren Jammspitze die Felsstürze. Und diese hochgelegenen Eisflächen werden eben sehr bald verschwinden. Im vorigen Jahr war das erste Jahr, wo man ohne Eisberührung auf den Großglockner gehen konnte. Und so dürfte sich der Zerfall unvermindert fortsetzen. Gletschermessungen sind unter diesen Verhältnissen sehr schwierig geworden. Die klassische Methode, das Bohren von Schmelzpegeln im Eis, scheitert daran, dass das Eis sehr stark mit Schutt bedeckt ist, das hinunterrutscht, die Pegel abreißt. Es gibt nur mehr wenige Stellen, die dick genug sind, um diese Pegel überhaupt zu installieren, und das Eis schmilzt von unten und von oben. Wir haben also die doppelte Schmelzrate im Vergleich zum Beispiel zu den 1990er Jahren. Das Landschaftsbild ändert sich im Hochgebirge so markant, dass wir selbst beim Gletschermessen Schwierigkeiten haben, Punkte wiederzuerkennen. Auf der linken Seite sehen Sie den Pegel 13 im Jahr 2024. Eine kleine Spalte zeigt an, dass der Untergrund relativ nah ist. Aber es geht innerhalb eines Jahres, dass Sie an dieser Stelle auf einem Schutthaufen stehen, dass sich hier Toteisreste befinden, also unbewegtes Eis, das insofern schwierig werden kann, dass sich diese Hohlräume darin mit Wasser füllen und die als Auslösemechanismen für Muren dienen, weil auch durch Starkniederschläge die ehemaligen Abflussgerinde des Gletschers das Niederschlagswasser kanalisieren und hier wie durch eine Düse der Sand nach unten gespritzt wird. Der Gletscherrückgang geht auch deswegen so schnell, weil eben diese sehr dünn gewordenen Eisflächen zerbrechen in Einzelteile und diese Einzelteile sehr rasch zurückgehen. Wenn wir die gesamte Gletscherfläche betrachten, hier in grün die Flächen über 20 Meter Dicke dargestellt im Jahr 2016, dann sind nur sehr wenige Teilbereiche des Gletschers so mächtig, dass sie mehrere Jahre der Schmelze trotzen können. Große Teile der Gletscher sind sehr dünn. Sie können sich das vorstellen wie ein Spiegelei. Es bleibt ein kleines Ei übrig, die großen Flächen gehen verloren. Und so zerfallen die Gletscher in sehr viele kleine Einzelteile, die noch etwas Wasser liefern, die aber sehr rasch vom umgebenden Schutt überspült werden und hier vielleicht in die nächsten Jahrhunderte oder Jahrtausende überstehen, um wieder schnell zu Gletschern zu werden, wenn es wieder kälter werden sollte. Und das hängt davon ab, wie die Klimazukunft insgesamt weitergeht. Ein Großteil der sehr kleinen Gletscher Österreichs besteht mittlerweile nur mehr aus solchen kleinen Eisresten. Das ehemalige Firngebiet, das sich noch vor 2 bis 3 Jahren hier in dieser Mulde befand, ist schon frei geworden. Und an der Gletscherzunge hält sich hartnäckig ein kleiner Eisrest, der wahrscheinlich erst im heurigen Sommer abschmelzen wird. Für die Naturgefahren relevant ist dieses Gletschervorfeld hier. Wir sehen 2 kleine Seen, wir sehen ein Abflusssystem. In diesen Substraten können sich eben Thermokarstseen bilden, die zum Teil noch mit einem Eisdamm aufgestaut sind. Und wo wir erwarten können, dass dieser Eisdamm in den nächsten Jahren auch labil werden kann. Selbst die höchsten Gipfel Österreichs, wie hier die Weißkugel in den Ötztaler Alpen, deren Name daher rührt, dass sie vollkommen eisbedeckt war, ein runder Eispanzer war, stellen sich mittlerweile sehr in einer prekären Lage dar. Die ehemaligen Akkumulationsgebiete, wo wir Firn hatten, sich neues Eis bilden konnte, sind mittlerweile blank geworden. Die Flanken sind ausgeapert. Und dieses Eis, das hier oben am Untergrund angefroren ist, das ist in den Hochlagen dann unbewegt, taut schön langsam auf. Das heißt aber auch, dass diese Bergflanke unter diesem angefrorenen Eis aus Permafrost besteht, die ist sehr steil. Und das sind klassische Situationen, wo Bergstürze aufs Eis abgehen können, die infolge relativ weitreichende Massenbewegungen auslösen. Auch hier wieder dieses Bild der letzten Jahre, kleine Eisreste in steilem Gelände über Lockersedimenten. Und man kann sich vorstellen, dass die Herausforderung für Österreich, wo wir auch sehr viel Infrastruktur im Hochgebirge haben, Skigebiete im Hochgebirge haben, Straßen im Hochgebirge haben, besonders groß ist. Abflüsse aus Thermokarstseen, Murbewegungen können auch bei schönstem Wetter stattfinden, weil diese Blasen sehr schwer vorherzusagen sind, wenn sie wirklich sich entleeren. Wir kennen Gletscherhochwässer eigentlich bisher nur aus der kleinen Eiszeit, also aus der Zeit bis etwa 1870, wo die vorstoßenden Gletscher Seen aufgestaut haben, oder aus den Hochtälern des Himalaya, wo in den letzten Jahren Gletscherfluten einige Dörfer ausgelöscht haben, weil dort die Fallhöhe natürlich sehr viel höher ist, als sie bei uns ist. Und auch das Ereignis im vorigen Jahr in der Schweiz, das ja aus einer Kombination von Auftauen von Permafrost und Felssturz auf das Eis erfolgt ist, ist ein klassisches Beispiel dieser Ereignisse. Das Anpassen der Infrastruktur im Hochgebirge muss relativ schnell gehen. In den österreichischen Alpen ist es nur eine Frage von wenigen Jahren, bis die derzeitigen Gletscherskigebiete völlig ohne Eis auskommen, zu hochgelegenen Skigebieten werden, die immer noch einen Schneedeckenvorteil haben, also wo länger Schnee liegt als in den tiefen Lagen und wo die Beschneiungsbedingungen meistens besser sind. Insgesamt der Skitourismus leidet zwar unter einer Verkürzung der Schneedeckenandauer, der Schneetage und der Schneedeckenmächtigkeit, aber insgesamt ist der Kernwinter in den Höhenlagen über 1500 Meter relativ stabil vorhanden, verkürzt um wenige Tage pro Jahrzehnt. Diese Eisreste, wie Sie sie hier sehen, auch den schuttbedeckten Teil auf dieser Seite, werden wir die nächsten Jahrzehnte vermutlich weiter in den Hochlagen beobachten können. Es wird einige Jahrzehnte dauern, bis sich diese Gebiete stabilisieren. Es dauert etwa 80 Jahre, bis die Pflanzen so weit nachrücken, bis eine Bodenbedeckung von 80% erreicht ist. Diese Bildung von neuen Seen in den Hochlagen ist etwas, das auch das Siedlungsgebiet betrifft. Wir haben hier im Bild das Stubaital dargestellt mit verschiedenen Arten von Gletscherseen, die hier hintereinander geschaltet sind, die auch im Zuge von Starkniederschlägen ausbrechen können. Und hier ein anderes Beispiel aus den Stubaialpen von schuttbedecktem Eis. Also hier, das ist nicht nur Schutt, sondern da befindet sich Eis drunter. Das ist hier an dieser Kante sichtbar. Und dieser Trichter zeigt an, dass sich hier ein Wasserbecken befunden hat, das ausgebrochen ist. Diese Situation kann im Prinzip auch am Hallstätter Gletscher auftreten, sogar unter Umständen verschärft durch die Dolinen, die sich oben im Karstuntergrund befinden. Das Nachwachsen der Vegetation am Dachstein geht etwas langsamer vor sich als im Urgestein. Was sowohl im Kalk als auch im Urgestein der Fall ist, ist die Bildung von Permafrostkörpern in diesen Lockermaterialien. Wie hier, es gibt hier Lockermaterial, das schon seit Jahrzehnten relativ stabil liegt, das von Gras bewachsen ist. In Alaska finden sich solche Formen auch mit Wäldern oben, da gibt es Waldbrände auf solchen Strukturen. Und unten drin haben wir noch eine schöne homogene Eislinse, Reste eines verschütteten Gletschers, wie man hier an diesen Bandstrukturen sieht, eine Jahresschichtung, die wir hier finden. Das ist ein Gletscher, der sich um 1850 gebildet hatte auf einem Blockgletscher, der wiederum einen älteren Gletscher überlagert. Und diese vielschichtige Struktur macht es relativ schwierig, diese Untergrundbedingungen jeweils zu erfassen. Das Auftauen vom Permafrost geht auf ganz verschiedene Art vonstatten. Hier der kleine Pitzbuin auf der Vorarlberger Seite, der Silvretta, also eigentlich die Schweizer Seite der Silvretta, die hier gezeigt ist, bröselt langsam und kontinuierlich vor sich hin. Es gibt permanenten Steinschlag und der Berg entledigt sich seiner losen Schichten, ähnlich wie bei einem Sonnenbrand, schält er sich, bis das Lockermaterial weg ist. Eine andere Form des Bergsturzes ist auf dem Fluchthorn im Tiroler Teil der Silvretta passiert, wo der Gipfel in einer Felsgleitung etwa 30 Meter hoch abgeglitten ist und auf einer relativ großen Ablagerungsfläche alles mitgenommen hat, was dort sich befunden hat. Sie sehen hier den Gletscherfluchthorn ferner Mitte an der dunklen Fläche und auch, dass oben immer noch aus diesem Eisresten im Fels Schmelzwässer rauskommen, dass diese Bewegung noch nicht endgültig vorbei ist. Es wurde auch darauf verzichtet, die Landesgrenze zur Schweiz, die hier oben verläuft, neu festzulegen, weil man davon ausgeht, dass sich diese noch verändert. Landesgrenzen und Gletscher sind Themen, die immer wieder auftauchen, sei es die Streitfrage, wem gehört Ötzi, oder auch die Frage, auf welche Landesfläche steht das Restaurant am Hunerkogel? Es gab ja lange die Markierung der Landesgrenze im Gastraum, was natürlich wichtig ist für die Betriebsstättengenehmigung. Mittlerweile hat sich aber oben die Eisscheide durch den Gletscherrückgang verlagert und im Unterschied zur Grenze zu Italien, wo das zwischen fixen Punkten aufgespannt wurde, nationale Grenze, wurden die Ländergrenzen nicht angepasst. Mit dem Effekt, dass die Betriebsstättengenehmigung geändert werden musste und auch die Abgaben anders abgeführt werden. Permafrost ist also die ganz große Unbekannte im Klimawandel, betrifft alle Höhenlagen bis hinunter in eine Höhenlage von 1200 Metern, wo wir solide Eisschichten im Untergrund finden. Und ich habe Ihnen hier einen Blockgletscher mitgebracht, wie ich gelernt habe, in Erinnerung an Professor Vietoris. Das ist der am längsten gemessene Blockgletscher der Welt am äußeren Hochebenkar in Ötztal in Obergurgl. Professor Vietoris war der längst dienende Glaziologe der Welt, auch Mathematiker für mich, für andere Mathematiker und auch Glaziologe. Er wurde 114 Jahre alt und hat mit über 90 Jahren das letzte Mal auf einem Blockgletscher bivakiert. Wir profitieren heute von diesen langen Zeitreihen, die diese Riesen, auf deren Schultern wir stehen, gemessen haben, weil wir eben genau diese Zeitreihen dazu verwenden, Änderungen festzustellen. Zu Zeiten Vietoris hat sich das äußere Hochebenkar um etwa 3 Meter pro Jahr bewegt. Das ist schon sehr rasch für einen Blockgletscher. Mittlerweile hat dieser Blockgletscher 100 Meter pro Jahr erreicht und das relativ rasch. Wir sehen hier im Gelände diese Kante. Der Blockgletscher endet hier unten. Diese Scholle hat sich losgelöst. Ein Bild vom 3.2.2025. Und ein Monat später ist diese Kante schon ziemlich nach unten gerutscht. Das geht relativ rasch, dass der untere Teil abgleitet. Und zum Beispiel die Straße verschüttet. Es ist nicht nur das Eis der Blockgletscher, das sich in Bewegung setzt. Hier sehen Sie die gesamte Blockgletscherzunge, die hier in Bewegung ist. Im Vergleich dazu, die Straße zeigt die Dimension eines solches Ereignisses, sondern auch an den Bergflanken Permafrost, wie dieser unscheinbare Haufen, der ebenfalls die Struktur mit den schwarzen Fallstreifen zeigt. Es sind sehr viele Teile im Hochgebirge, die momentan ihre Bewegung verändern. Und es ist nicht ganz einfach, hier den Überblick zu behalten. Es ist ein historisches Ereignis, dass die früher sehr schnellen Gletscher um 1920, als hier das Hochwasser noch gestanden ist, sind ja die Gletscher vorgestoßen aufgrund dieser starken Niederschläge und haben über 120 Meter erreicht, in diesem Fall in den Ötztaler Alpen. Die Gletscher sind nach dem Vorsturz der 1980er Jahre sehr langsam geworden, was den Zerfall forciert. Die Blockgletscher sind im Gegenzug sehr schnell geworden und sind mittlerweile schneller als die langsamen Gletscher. Gletscher fließen mittlerweile mit 2 Meter pro Jahr und die Blockgletscher mit über 100 Meter pro Jahr. Vom Bewegungsmuster her ist es auch schwierig, diese Bewegungsformen zu detektieren, weil immer nur kleine Teilschollen, wie hier in Grün, sich loslösen und in rasche Bewegung kommen. Und Sie können sich vorstellen, dass es sehr auf den Algorithmus drauf ankommt, den man hier verwendet, um so eine Bewegung schon von Beginn an zu detektieren. Ich habe Ihnen auch angenehme Dinge mitgebracht, zum Beispiel Blumen, die sich diesen neu frei gewordenen Raum sofort zurückerobern. Schon 3 Jahre nach dem Abtauen des Eises finden wir etwa 20 verschiedene Arten. Und die Lärchen, die mittlerweile aufkommen, sind relativ hoch. Wo 1907 noch Steinwüste war, finden wir heute eine fast geschlossene Vegetationsdecke, was wichtig ist für den Erosionsschutz. Bei Starkniederschlägen binden die Wurzeln den Untergrund. Je mehr verschiedene Arten wachsen, desto besser ist die Verfestigung des Untergrundes. Und es ist auch gut, dass diese Neubildung von Vegetationsdecken nicht nur an den Gletscherzungen aufhört, sondern auch die größten Höhenlagen erfasst. Die Gefäßpflanzen auf 3000 Metern wachsen auch aufgrund einer besonderen Geschichte dort. Wir haben ja vor etwa 6000 Jahren weitgehend eisfreie Zustände im Alpenraum gehabt und auf diesen alten Humusböden, so wie hier im Bild, wachsen neue Pflanzen besonders gut. Es war also zwar einige Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte das Eis über diesen Böden, aber es hilft heute bei der Begrünung, um eben die Artenzahl, die etwas langsamer ansteigt als der Anteil der bedeckten Fläche, nach oben zu bringen und hier sehr wirksam vor Erosion zu schützen. Für den hohen Dachstein gibt es ebenfalls Messungen von alten Böden, die sich hier finden, die unter dem Gletscher begraben waren. Diese alten Böden des Dachsteins sind allerdings wesentlich älter als die in der Silvretta und datieren aus dem Zeitraum von etwa 3600 vor Christus bis etwa 4200 vor Christus, als damals eben im Vorfeld des heutigen Hallstätter Gletschers relativ gute Vegetation gestanden hat. Es gibt im Alpenraum sehr viele Sagen, die darauf hindeuten, dass es sehr rasche Klimaänderungen gibt. Und rasche Klimaänderungen sind etwas, das in den letzten Jahren verstärkt beforscht wird, weil auch diese raschen Klimaänderungen es sind, die sich mit diesen anthropogenen Klimaänderungen aufschaukeln können und für uns Menschen ein Problem darstellen, weil wir langsam sind, darin uns anzupassen. Ein Teil dieser Sagen, die es im Alpenraum gibt, zu Vergletscherungen, zu sehr raschen Vorstößen von kalter Luft zur Neubildung von Gletschern, sind auf so weise Frauenfiguren, Naturgottheiten aufgebaut, die die Landschaft schützen und Frevler bestrafen, indem sie die Landschaft mit Eis verzaubern. Es gibt aber auch eine christlich geprägte Motivlage, wo ein strafender Gott die Sünder bestraft. Interessanterweise über weite Teile der Alpen relativ gleichlautend, was die Beschreibung der Meteorologie dahinter betrifft. Im Jammtal ferner haben wir historische Berichte über Pässe, die neu verschneit werden. Im Ötztal gibt es ein verschüttetes Dorf, Onane bzw. Tannene unterm Gurgler ferner, eine sehr reiche Stadt, deren goldene Löffel verschüttet wurden, weil Bettler nicht erhört wurden. Das Goldbergkäse und das Wiesbachhorn litten unter einem Erbschaftsstreit und wurden deshalb aus Strafe vergletschert. Und auf der übergossenen Alm gibt es ebenfalls ein christliches Motiv dabei, das eben mit Butterkegel gespielt wurde auf einer sehr üppigen, reichen Alm am Hochkönig und aus Strafe für diese Verschwendung Gott den Gletscher über Nacht zuschneien ließ. Also es schneite und schneite und hat nie mehr ausgeappert. Jetzt interessiert uns natürlich für diese Idee des raschen Klimawandels, ob so etwas prinzipiell denkbar ist, das betrifft ja alles Zeiten, für die es noch keine direkten Aufzeichnungen gibt. Und es gibt eine sehr schöne Methode, wie man das nachmessen kann, indem man den Boden Radiokarbon datiert. Am Gletscher der übergossenen Alm findet sich tatsächlich eine Menge von Böden und auch Eis, das man datieren kann. Die Eisdatierung ist schwierig dort aufgrund der tiefen Lage. Das geht prinzipiell mit Argon. Man sucht auch immer wieder im Eis eingebundene organische Stoffe, die man C14 datieren kann, wie dieses Blatt. Aber auch, Sie sehen hier diese ganzen schwarzen Flecken, unter diesem Sediment, das eisbedeckt war, findet sich an sehr vielen Stellen Humus. Und dieser Humus datiert aus Zeitepochen zwischen ungefähr 400 nach Christus und 900 nach Christus. Wir wissen, am Ende dieser Epoche kommt Rupertus und christianisiert diese Gegend und daher rührt auch wahrscheinlich die christliche Überprägung dieser Geschichte. Es gibt auch im Tennengebirge Nachweise, archäologische Nachweise, dass die Nutzung von Almen eingestellt wurde, relativ rasch und für viele Jahrzehnte in etwas tieferer Lage. Das heißt aber für uns, dass es unter Umständen tatsächlich möglich ist, dass es in den Ostalpen zu sehr raschen Klimaänderungen kommen kann. Man könnte sich denken, das ist ja toll, das kann uns ja vor der anthropogenen Erwärmung retten, die hier diese letzten Eisreste gerade wegschmilzt. Allerdings ist es schon so, dass trotz dieser Vielzahl von Nachweisen von diesen hochgelegenen Böden eine starke Problematik darin steckt, dass immer wieder diskutiert wird, ob zum Beispiel das Abschwächen des Golfstroms zu raschen Klimaänderungen führen kann. Und falls diese Klimaänderungen durch die anthropogene Erwärmung tatsächlich so aussehen, dass es im Alpenraum zu einem wirklich Wärmegewitter kommt an Tagen wie heute, man muss sich das vorstellen, die Beschreibung ist so auf der Marmolata, dass die Hütten auf der Marmolata mitsamt den Menschen drinnen eingeschneit werden und man weder die Hütten noch die Menschen jemals findet. Also wenn solche Witterungsereignisse möglich sind, dann ist das für uns im Alpenraum tendenziell eine sehr schlechte Nachricht. Aufgrund eben dieser Plötzlichkeit der Änderung. Was wir derzeit beobachten im Hochgebirge, ist ein völliges Auf-den-Kopf-Stellen aller Witterungsregeln, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten gewohnt waren, auch als Wissenschaftler. Wir haben immer am 1. Mai die Messung der maximalen Schneehöhe durchgeführt. Die maximale Schneehöhe am 1. Mai 2025 sah so aus, dass die Gletscher schon blank waren und geschmolzen sind. Heuer im Winter hatten wir am Hohen Dachstein statt 7 Meter Schnee nur 2,50 Meter Schnee. Und das sind Dinge, die wir vor wenigen Jahren nicht für möglich gehalten hätten, wo man auch nicht weiß, ob das jetzt ein Vorbote eines neuen Klimanormals ist, das in den Modellen nicht berücksichtigt wurde, oder nur eine Laune der Witterung, weil gleichzeitig auch die Meeresoberflächen sehr hochtemperiert sind und es eine Abfolge von Extremereignissen auch im Hinblick auf die Meereszirkulation gibt und man also abwarten muss, welcher Mechanismus hier wirklich schlagend wird. Was man sieht, ist, dass sich der Untergrund markant aufwärmt, dass am 1. Mai auch schon die Massenbewegungen beginnen, wo früher noch Schnee gelegen ist, sich die Felsen sehr weit hinein aufwärmen und die Massenverluste in den letzten Jahren wirklich extrem geworden sind. 2003 haben wir für ein Jahrtausendereignis gehalten. Mittlerweile haben wir sehr viele solche Jahrtausendereignisse erlebt. Und die Masse, die hier verloren gegangen ist, die kommt nicht wieder, auch wenn sich das Klima wieder auf einen Mittelwert einpendeln würde. Ich habe jetzt im Vorfeld dieses Vortrags, wie fast bei jedem Vortrag, wieder die Modellierungen aktualisieren müssen, weil sich eben die Lebensdauer der Alpengletscher quasi mit jeder Verbesserung des Modells weiter verkürzt. Die Messungen sind aber immer noch über den, also im Verlust höher als die Modellierungen. Die Temperaturen steigen in den Alpen deutlich stärker an als im globalen Mittel. Und wenn wir hier in Rot das 2-Grad-Szenario sehen und auf der rechten Seite den Niederschlag betrachten, sehen wir, dass in den Modellen keinerlei Niederschlagsvariabilität drin ist. Wir wissen, wir haben im Alpenraum aber ein Niederschlagsdefizit von bis zu 60% gemessen in den letzten Jahren, was auch zu diesen sehr niedrigen Grundwasserpegeln führt. Mit diesem schon etwas älteren Modell haben wir am Ende des Jahrhunderts im 2-Grad-Szenario unten fast nur mehr schwarze Gletscherflächen, also minus 100%, einige Gletscherreste noch an der Pasterze und in den Westalpen am Mont Blanc. Die neueren Gletschermodelle gehen beim 2-Grad-Szenario davon aus, dass wir die stärksten Änderungen jetzt wirklich in den nächsten Jahren zu verzeichnen haben, 1,5-Grad-Szenario, 4-Grad-Szenario. Und wir sehen, dass um 2040 wir schon bei nur mehr 20% der Gletscherfläche in etwa zu liegen kommen. Jetzt haben wir heuer noch 2 Gletscherinventare, also Messdaten, publiziert. Wir haben 30% der Gletscherfläche verloren innerhalb der letzten 2 Jahrzehnte in Österreich. Und von den Flächenverlusten her sehen wir, dass zwischen diesen Gletscherinventaren 2000 und AGI 5 ist ungefähr 2017 hier und AGI 3 ist 2006. Und das jetzige Gletscherinventar zeigt einen markanten Verlust von hochgelegenen Eisflächen. Das heißt, das ist ein Rückkopplungsalgorithmus, auch wenn es oben schneien würde, haben wir oben gar keine Eisflächen mehr, auf denen sich Eis neu bilden könnte. Und wer sich wundert, warum hier unten auf einmal Fläche dazukommt, das ist, weil die Gletscherzungen, die in Österreich bis zu 400 Meter dick waren, so stark ausgedünnt sind, dass sie nunmehr viel mehr tiefer liegen. Was bedeutet das? Wir haben einen Temperaturanstieg von etwa 0,6 Grad Celsius pro 100 Meter. Wenn eine Gletscherzunge einsinkt, dann spürt sie an der Oberfläche natürlich noch mehr Hitze, als wenn sie höher wäre. Hier gibt es also einige Rückkopplungsalgorithmen, die schlagend werden, die dazu führen, dass heuer zum Beispiel allgemein erwartet wird, dass die Pasterze als größter Gletscher Österreichs abgelöst wird durch den Gepardschwern in den Ötztalalpen, weil die Zunge abreißen dürfte. Wenn wir etwas weiter zurückschauen in die Klimageschichte, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das tun kann. Schaue ich immer sehr gern diese Moorprofile an, wie es eins gibt am Oberfernau, Dresdenhütte, Stubaier Gletscher, also Stubaier Gletscherskigebiet. Hier hat sich oben ein Gletscher immer wieder gebildet gehabt und ist verschwunden. Die hellen Sedimente unten wurden eingetragen durch das Gletscherwasser und zeigen kühle Perioden an. Die schwarzen Flächen bedeuten, dass es damals keinen Gletscher gab und das Moor ungehindert wachsen konnte. Das Profil beginnt also am Anfang des Holozäns, nachdem der See, der da aufgestaut war, abgeflossen ist, in diesem See Baumstämme geschwommen sind, die hier oben im Hang gestanden haben, beginnt mit einer sehr warmen Periode, dem mittelholozänen Optimum. Aber am Ende dieser Warmzeit sehen wir einen starken Wechsel von hellen und dunklen Schichten. Und das sind sehr turbulente Klimazeiten. Man muss sich vorstellen, wie es bei uns aussehen würde, wenn sich abwechselnd ein Gletscher bildet, der sofort wieder verschwindet, heiß, kalt. Man muss sich vorstellen, wenn man die Schneeräumung der Gemeinde planen müsste, wären das schwierige Zeiten, weil man weiß nicht, ob man sehr viele oder sehr wenige Räumgeräte braucht in nächster Zukunft. Und das ist die Problematik, die auch mit dem Klimawandel einhergeht, dass man ja nicht genau weiß, wo die Reise hingeht, wenn wir diesen Korridor des Bekannten verlassen. Mittlerweile wurde auch von der Geosphere Austria nachgewiesen, dass es wirklich einen messbaren Anstieg bei Starkniederschlägen gibt, sowohl was die Häufigkeit betrifft, als auch die Menge des Niederschlags, die hier kommt. Und das bedeutet für uns, im Speziellen für die Dachsteinregion hier im Alpen-Nordrand, auch eine verstärkte Neigung zu Murgängen und Hochwässern. Verstärkt wird die Problematik auch dadurch, dass seit 1850 oder seit der Alpenraum besiedelt ist, die Bevölkerungszahl einerseits stark ansteigt. Hier ein Beispiel aus dem Tiroler Paznaun, Galtür und Ischgl, wo sowohl die Anzahl der Bewohner sehr stark ansteigt nach 1940, als auch die Anzahl der Gäste und damit das Verkehrsaufkommen in der Region. Unser Anspruch, Straßen in Betrieb zu nehmen, Straßen sicher und planbar in Betrieb zu nehmen, und das natürlich Herausforderungen birgt für die Sicherheit dieser Straßen und das Geld, das wir in Verbauungen investieren. Wenn man die Flächen anschaut in dieser Zeit, oben 1954, auf der linken Seite Galtür, auf der rechten Seite Ischgl, so sieht man in den 50er Jahren einige einzelne Häuser. Die Natur, die Bäche haben sehr viel Platz, sich auszubreiten, Material zu transportieren und auch wieder abzulagern, ohne große Schäden an der Infrastruktur zu verursachen. 2016 ist das Gebiet sehr dicht besiedelt. Rund um die Fließgewässer relativ dichte Bebauung. Wir haben auch besonders in Ischgl hier große Asphaltflächen und nach wie vor einen Gletscherbach, der durch diese Dörfer fließt. Man kann sich vorstellen, dass wenn es dasselbe Ereignis in beiden Fällen gibt, haben wir heute sehr viel größere Schäden, als es damals gewesen wäre. Und das ist eine der Problematiken, mit denen wir uns in den nächsten Jahren beschäftigen werden müssen, wie man Risiko in der Gesellschaft verteilt, ob es eine Versicherungspflicht geben wird oder ob man einzelne Menschen quasi ihrem Schicksal überlässt, die an Orten leben, die vielleicht früher sicher waren, aber heute unter derzeitigen Klimabedingungen nicht mehr so sicher sind, wie wir es gerne hätten. Jetzt leben wir noch in einem relativ guten Teil der Erde mit einem guten Polster, das sich die Generationen vor uns erarbeitet haben. Für andere Regionen der Erde schaut das anders aus. Hier gibt es kein Geld, um in Schutzmaßnahmen zu investieren und relativ wenige Ressourcen. Das ist ein Bild des Klimawandels aus einer sehr trockenen Region in den Anden, wo ohnehin das Leben schon sehr karg ist, und ich denke, wir können uns alle glücklich schätzen, dass es uns hier bei allen Herausforderungen, die der Klimawandel für uns auch darstellt, insofern besser geht. Und ich denke, es ist wichtig, hier nicht nur innerhalb unserer Gesellschaft, sondern auch mit anderen Solidarität zu zeigen. Nun wurde mir von Informanten eine Grafik zugespielt, der Wassertemperatur des Traunsees, die ich heute selbst nachgetestet habe auch. Und die Tage mit Wassertemperatur über 20 Grad steigen auch im Traunsee markant an. Wir wissen alle, dass es für die Ökosysteme im Wasser eine Herausforderung darstellt, sich anzupassen an geänderte Bedingungen. Es betrifft sämtliche Fließgewässer, sowohl die der tiefen Lagen als auch die der hohen Lagen. Und das sind zum Beispiel Phänomene des Klimawandels, die sich nur schwer im Vorhinein abschätzen lassen. Welche Parasiten, welche Lebewelt hier entsteht, wie man sich hier anpassen muss. Es gibt ja mittlerweile auch Probleme mit eingeschleppten Muscheln, die hier heimisch werden, Probleme mit Neophyten auch in der Vegetation. Und diese Herausforderungen können wir jetzt erst erahnen, wie sich die entwickeln werden. Klar ist, dass insbesondere im derzeit noch vergletscherten Hochgebirge sich sowohl das Wasserdargebot als auch die chemische und physikalische Zusammensetzung des Wassers derzeit stark ändert. Und ich habe diese Woche von meiner Salzburger Kollegin von der Geosphere gehört, bislang sind wir davon ausgegangen, dass wir in diesem Bereich am Nordrand des Alpens kein Wasserproblem bekommen werden, weil das Niederschlagsdargebot sehr reichlich ist. Momentan stehen wir vor der Situation, dass das Niederschlagsdargebot sehr gering ist. Das gab es zwar auch schon einmal in der kühlen Periode der kleinen Eiszeit, 30-jährige Dürren und Trockenperioden, heiße Witterungen, aber eben ist es diese Launigkeit des Wetters, die sich in Zeiten von starken Veränderungen zu verstärken scheint. Und deshalb, denke ich, dürfen wir nicht nur davon ausgehen, dass es immer wärmer wird, sondern wir müssen damit rechnen, dass es auch turbulenter wird. Und damit bedanke ich mich und zeige Ihnen noch einmal ein kühles Bild und hoffe, Sie haben sich auch an diesen schönen Bildern aus den vergletscherten Bereichen noch erfreut. Und ich denke, es ist jetzt eine gute Gelegenheit, noch einmal für 10 oder 15 oder 20 Jahre die Gletscher auch hier am Dachstein zu genießen. Und bei aller Misslichkeit, die wir jetzt nicht mehr aufhalten können, was den Rückgang der Gletscher betrifft, sich auch zu freuen über die Schönheit der Natur. Ich selbst habe durchaus Hoffnung, dass wir es schaffen, das Ruder herumzureißen und die Gletscher sich gegen Ende dieses Jahrhunderts im Ostalpenraum beginnen, eventuell sich neu zu bilden, wenn die Temperaturen, diese raschen Anstiege, die jetzt schon auf Schiene stehen, wieder etwas nach unten gehen. Vielen Dank.
Unsere nächsten Veranstaltungen finden Sie im Veranstaltungskalender unter akademietraunkirchen.com/events. Wir freuen uns, Sie bei einem der nächsten Vorträge an der Internationalen Akademie Traunkirchen zu begrüßen. Denn Wissen schafft Begeisterung. Internationale Akademie Traunkirchen.